Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Zöliakie. Und Zöliakie, ein schwieriges Wort an dieser Stelle, ist nicht nur eine Glutenunverträglichkeit, sondern tatsächlich eine Autoimmunerkrankung. Und es ist eigentlich noch zu unterrepräsentiert und viele wissen nicht, was sie mit dieser Diagnose, wenn sie sie bekommen, tatsächlich machen. Wir sprechen heute mit einer Expertin, mit der Aurelie. Sie hat ein Buch geschrieben, da geht es auch um Zöliakie. Und heute wollen wir wissen, Symptome, Diagnose, glutenfrei leben, wie schaut das aus? Also du hast eine persönliche Geschichte, Aurelie, die du uns gleich erzählen wirst. Deswegen freue ich mich sehr, wenn wir direkt damit starten, ne? Und gebe direkt das Wort an dich, damit du dich erstmal vorstellen kannst.
Danke dir und danke auch, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich, etwas mehr über unsere Geschichte zu erzählen und vor allen Dingen über Zöliakie, weil das war bei uns so ein ganz schleichender Prozess. Unser Sohn hat damals mit 2 Jahren die Diagnose bekommen. Und das Schlimme ist gar nicht erstmal glutenfrei zu leben, sondern das sind die Ängste, die damit kommen. Weil Essen ist etwas sehr Soziales. Sprich, wie können wir sicherstellen, dass unser Sohn trotzdem ein normales Leben führen wird? Das war so unsere Hauptangst am Anfang.
Kann ich total gut nachvollziehen. Das ist ja auch wirklich was sehr Intensives und das ist total interessant, dass du das als sozialen Aspekt auch nochmal betitelst, weil Essen, Trinken übrigens auch, das sind wirklich absolut soziale Aspekte, das darf man nie vernachlässigen, auch bei anderen, ich sag mal, Ernährungsformen oder eben auch Erkrankungen wie ja, Unverträglichkeiten. Aber eben bei einer Zöliakie ist es ja nochmal besonders intensiv, ja. Also kannst du uns vielleicht direkt mal erklären, was stimmt denn da genau nicht und warum ist es eben keine Glutenunverträglichkeit, sondern tatsächlich ein bisschen intensiver?
Ich fange am besten an, wie es bei uns angefangen hat. Und zwar, das war so ein schleichender Prozess. Unser Sohn hat sich erstmal im Wesen ein bisschen verändert. Er hat immer mehr geweint und wir wussten nicht, warum er auf einmal weint. Und dann fing er an, sich zu übergeben. Dann hieß es, ja, okay, Magen-Darm. Und das ging dann immer weiter und weiter. Dann waren auch wieder mal Pausen. Und ich war so oft beim Arzt. Und man hat dann so das Gefühl, man ist so Helikoptermama. Und man wird auch nicht mehr ernst genommen, weil jetzt kommt die schon wieder und das ist doch gar nichts. Und es ging so weit, dass unser Sohn immer mehr abgenommen hat und diesen klassischen Blähbauch auch hatte. Und er konnte danach nicht mehr laufen. Er ist einfach umgekippt, weil er nicht mehr die Energie hatte. Und dann haben wir endlich mal einen Arztwechsel gehabt. Und die hat dann gemeint, könnte eine Unverträglichkeit sein. Obwohl es uns davor immer gesagt wurde, das kann es auf gar keinen Fall sein. Und dann haben wir die Diagnose Zöliakie bekommen. Und dann denken wir erstmal, ja, dann ernähren wir uns halt glutenfrei. Dann lassen wir das Brot weg und die Nudeln. Aber dann haben wir angefangen zu recherchieren und festgestellt, ja, so einfach ist es dann doch nicht. Weil dann kommt sowas wie Kontamination und Spurenhinweis hinzu. Und an sich, ja, was macht der Körper, wenn man eine Zöliakie hat? Der Körper greift sich selber an. Und zwar den Dünndarm. Da werden die ganzen Nährstoffe aufgenommen. Und wenn der Körper keine Nährstoffe mehr hat, dann kommt es eben zur Gewichtsabnahme und anderen möglichen Erkrankungen. Also das ist nicht, dass man die klassische Zöliakie hat, dass man Magen-Darm-Beschwerden hat, sondern es gibt zum Beispiel auch die stille Zöliakie, wo man nur einen schlechten Eisenwert hat. Oder eine, wo sich auf andere Bereiche bemerkbar macht, zum Beispiel erhöhte Leberwerte. Darum nennt man auch die Zöliakie das Chamäleon der Medizin.
Das heißt, es ist schwierig zu entdecken und die Symptome sind auch extrem breit gefächert, finde ich auch tatsächlich krass. Auch bei Erwachsenen, die dann intuitiv teilweise schon auf Gluten verzichten, ist es ja so, dass dieser Zöliakie-Test, also dieser Test auf Gluten, wo man ja dann doch relativ viel, bestätige mich, wenn es nicht so ist, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe das gehört, dass man relativ viel Gluten essen muss, dass das überhaupt anschlägt. Ist das richtig oder wie war der Test bei euch?
Also ganz wichtig ist, wenn man vermutet, dass man Gluten nicht verträgt, dass man weiterhin Gluten zu sich nimmt. Und das sind so ungefähr 10 Gramm am Tag. Also auf jeden Fall am besten bei jeder Mahlzeit Brot oder Nudeln essen, also was Glutenhaltiges. Und da muss man das über 3 Monate auf jeden Fall machen, damit man eine gesicherte Diagnose hat. Gesicherte Diagnose bedeutet eben 2 Bluttests Und bei Erwachsenen macht man da auch wirklich auch eine Biopsie.
Das ist natürlich total krass, wenn du intuitiv drauf verzichten möchtest und dann 3 Monate so viel. Ich hoffe, dass da bald auch andere Testmethoden kommen, weil ich muss sagen, das ist ja auf jeden Fall total abgefahren. Aber ja, schön, dass ihr auf jeden Fall einen Weg gefunden habt und ja, nach auch dieser emotional schwierigen Phase, würde ich behaupten, ging es deinem Sohn dann eigentlich gleich besser? Oder wie seid ihr an diese Sache herangegangen? Du hast gesagt, ihr habt ein bisschen recherchiert. Habt ihr euch am Anfang schon mit diesen Kontaminationen auseinandergesetzt, wo du sagst, okay, Spurenhinweise, wie intensiv war das auch am Anfang? Also sagst du, ja gut, manchmal gibt man halt dann doch und dann verzichtet man erstmal auf diese Pasta und Pizza und so weiter und so fort. Und das bringt schon mal einen großen Teil der Veränderung. Oder sagst du, ah nee, Spurenhinweise doch nochmal sehr, sehr wichtig und bringt dann doch nochmal den Schritt in die richtige Richtung?
Das war am Anfang tatsächlich gar nicht das Schlimmste. Mhm. Das Schlimmste war das Emotionale, auch die Angst. Die Angst, wie wird es später sein, wenn mein Sohn um die Häuser zieht und die Jungs Döner essen gehen wollen oder Burger. Und er ist dann der Einzige, der da eben alleine sitzt und nicht essen kann. Und das war am Anfang für mich sehr schlimm. Ich habe mich da tatsächlich auch auf der Toilette eingesperrt und habe erstmal geweint, damit die Kinder mich nicht sehen. Weil als Mama, du willst immer das Beste für dein Kind. Wie kannst du das sicherstellen, wenn es so viele Möglichkeiten gibt? Kindergeburtstage und. Das ganze Kopfkino. Also das war am Anfang tatsächlich so das Schwierigste. Weil die Umstellung, das ist eine Sache, da liest man sich rein und dann passt man auf. Aber das Emotionale, wie gehe ich damit tatsächlich um? Wie sichere ich meinem Kind ein glückliches und normales Leben?
Habt ihr es jetzt so, dass du im Alltag sozusagen, du hast ja auch ein Buch geschrieben, wo tolle Rezepte glutenfrei drin sind, verlinken wir euch natürlich auch nochmal in den Shownotes. Was ich jetzt wissen wollen würde, ist, wie macht es dein Sohn jetzt, wie du schon sagst, um die Häuser ziehen und so weiter und so fort. Ist es jetzt so, dass er, wenn er es mal isst, ist es dann ein großes Problem für ihn oder würdest du sagen, okay, das jetzt kann man es mal machen, weil man sonst so gut drauf achtet oder sagst du, nee, das ist tatsächlich ganz, ganz schwierig?
Also es ist tatsächlich so, dass es keine Ausnahme geben darf. Hm. Wenn mal ein Glutenunfall passiert, dann darf man sich da auch nicht verrückt machen, weil es ist passiert. Man kann daraus lernen und schauen, wie können wir das vermeiden.
Klar, das eine ist Theorie, das andere Praxis.
Ja. Genau. Und sich da auch nicht verrückt machen. Aber wenn es passiert, unser Sohn reagiert da sehr stark, also da reagiert auch jeder wieder ein bisschen anders. Mhm. Sprich, erstmal merken wir das Emotionale, dass er unausgeglichen ist und sehr stark reagiert. Und dann Magen-Darm-Beschwerden, also übergeben, Durchfall, Kopfschmerzen und auch Gliederschmerzen, Knochenschmerzen. Also so ein bisschen wie so eine Grippe, kann man sich auch vorstellen. Und je nachdem, wie stark das war, kann das auch entsprechend lange gehen. Und dann merkt man auch vom Verhalten, dass das durchaus sich auch mal 1-2 Wochen ziehen kann.
Das ist natürlich
das Gute ist, ja, und was einen auch wirklich beruhigt ist, ich habe mal mit einer Gastroenterologin darüber gesprochen und sie hat gemeint, wenn man jetzt einmal einen Glutenunfall hat, dann ist das natürlich nicht ideal, aber deswegen tun sich die Darmzotten jetzt nicht sofort zurückbilden und man ist wieder am Anfang von der Diagnose.
Ja, das ist schon auf jeden Fall schon mal beruhigend, wie du schon sagst, in der Praxis, ja. Hast du so kleine Helferchen für solche Fälle auch oder hat er solche kleine Helferchen, was ja auch vielleicht ganz spannend, wo du sagst, das hilft einem in diesem Moment auch dann so, ja, damit vielleicht umzugehen oder, also wie gesagt, einmal natürlich das Wissen dahinter, aber auf der anderen Seite vielleicht auch kleine praktische Tipps wie, okay, trink jetzt viel Wasser oder so?
Also da ist tatsächlich Nähe. Also wir kuscheln dann auf der Couch und Wärme, wenn er Wärme mag, gucken, dass er genug trinkt. Mhm. Also einfach schauen, was dem Kind oder der Person gerade am besten tut. Ruhe vor allem Dingen.
Ja, ist total spannend, dass das so emotional, diese Erkrankung emotional ist, muss ich sagen. Ich glaube, das ist auch vielen nicht bewusst.
Ja, absolut. Also ich weiß noch, am Anfang macht man sich ja auch so viel Gedanken, wie wird es sein, wenn wir Urlaub machen und. Und wo gibt es Glutenunfälle? Und wir hatten uns dann endlich mal dazu entschlossen, in Urlaub wieder zu gehen und zu sagen, ja, wir schaffen das. Wir haben extra uns eine Unterkunft gesucht, wo es glutenfreie Pizza in der Nähe gab und haben uns total gefreut. Und tatsächlich ist da uns der erste Glutenunfall passiert, in der glutenfreien Pizzeria. Und es ist da ganz wichtig, dass man, also wir haben ein wichtiges Learning gehabt, die richtigen Fragen zu stellen. Dass man wirklich nochmal in die Prozessschritte geht, wie arbeitet so eine Küche und wo können mögliche Glutenfallen sein. Weil die Frage ist ja auch die, wollen wir jetzt in Angst leben und nichts mehr machen, nicht mehr essen gehen, nicht mehr in den Urlaub fahren? Oder wollen wir eine Lösung finden, dass wir unser Kind stärken können und wissen, wie wir sicher unterwegs sind?
Und was für Fragen sind es dann?
Also erstmal natürlich die klassische, ob sie glutenfreie Optionen haben und wie sie darauf Acht geben, dass es nicht zur Kontamination geht. Also einige haben auch so allergene Ecken, dass es wirklich nicht zu Krümeln kommt oder so. Dann, wie schaut es aus bei der Pizza? Wird da eine extra Kelle genutzt für die Tomatensauce? Haben die extra Zutaten, dass man da auch wirklich nicht irgendwas Kontaminiertes schon auf die Pizza drauf macht? Oder bei den Spaghettis, dass sie dann extra Sieb benutzen.
Ja.
Also da wirklich, da kriegt man dann auch so ein Gefühl dafür, meinen die jetzt vegan oder Glutamat? Das gibt's ja auch. Das ist so wichtig, dass man da, auch wenn man merkt, ich habe Angst davor, dass man das immer wieder übt. Weil das ist ja auch so dieser Punkt, wie kann ich es schaffen, mein Kind zu stärken und zu unterstützen? Kinder selber sehen, okay, das ist jetzt vielleicht schwierig, aber wir schaffen das zusammen. Wir lernen das zusammen. Nur weil ich es jetzt noch nicht weiß, heißt das nicht, dass ich das morgen nicht weiß. Deswegen die Kinder mitnehmen bei den Einkäufen, ihnen erklären, was glutenfrei ist. Oder auch mal, oh, guck mal auf der Zutatenliste, da steht jetzt was, das kann ich überhaupt nicht zuordnen. Das muss ich auch nachschauen. Und es ist völlig in Ordnung.
Du hast ja schon gesagt, diese Krankheit ist eine Chamäleon-Krankheit. Und das ist ganz spannend. Also das heißt, die Symptome können sich total unterscheiden. Ne? Und ja, du hast ja so eine gewisse Community aufgebaut, auch in dem Bereich. Das heißt, du kennst wahrscheinlich auch andere Symptome. Welche Warnzeichen bei Kindern übersehen Eltern jetzt vielleicht häufig? Oder welche Symptome haben Erwachsene oft? Gibt es vielleicht Symptome außerhalb des Darms? Du hast ja schon die Psyche angesprochen. Das würde mich jetzt nochmal interessieren.
Also das ist ja genau das Spannende, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Das kann einmal sein, dass wirklich nur der Eisenwert niedrig ist oder auch, dass man zum Beispiel, dass der Zyklus unregelmäßig ist. Erhöhte Leberwerte können auch eine Rolle spielen oder auch schlechte Haut. Also wenn man gerade so merkt, die Haut ist nicht so gut, man hat immer wieder mal so einen Blähbauch, Magenprobleme, Unwohlsein. Das ist so schnell getestet und ich finde, ganz wichtig ist da auch aufs eigene Bauchgefühl zu hören. Mhm. Wenn man jetzt als Elternteil merkt, irgendwas stimmt nicht, einfach einen Test machen für Zöliakie. Also das bedeutet, man testet die Antikörper mit einem Bluttest, dann testet man sie kurz drauf nochmal und wenn die über das Zehnfache erhöht sind, dann reicht das bei Kindern aus für eine gesicherte Diagnose. Und bei Erwachsenen macht man dann noch zusätzlich eine Dünndarmbiopsie, um zu gucken, wie stark oder ob überhaupt die Dünndarmzotten angegriffen sind. Und dann bekommt man eine sichere Diagnose. Weil oft sagen die Leute, ach, dann verzichte ich einfach auf Gluten. Aber das ist tatsächlich so gefährlich, weil ich habe so viele Betroffene, die mir schreiben, ich vermute, ich habe Zöliakie, ich habe einfach mal aufgehört, Gluten zu essen und ich könnte mir nicht vorstellen, 3 Monate lang jeden Tag Gluten zu essen. Das schaffe ich nicht mal einen Tag, weil die Schmerzen so extrem sind. Und gerade wenn man eine Zeit lang auf Gluten verzichtet hat, dann merkt man umso mehr, wie stark man darauf reagiert. Darum hier unbedingt, wenn ihr das Empfinden habt, da könnte was nicht stimmen, esst weiterhin Gluten und lasst das überprüfen beim Arzt.
Weil es ja doch so ist, das kann man schon mal so sagen, es war ja auch mal im Trend, glutenfrei zu essen. Also da sprechen wir dann auch von dieser Weizensensitivität, Glutenunverträglichkeit. Wie gesagt, Zöliakie, eine Erkrankung, da sind wir in einem ganz anderen Kaliber und viele können das ja auch dann teilweise auch gar nicht mehr unterscheiden. Ne? Es ist ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt, muss ich dazu sagen, ich esse Gluten, aber zum Beispiel vertrage ich natürlich auch ein Sauerteigbrot besser als eventuell einen Toast, der mit Konservierungsstoffen voll ist. Das hat aber ganz andere Gründe. Und zwar haben wir ja auch Phytinsäure auch in diesen in den Broten drin, die dann durch dieses Sauerteig, durch diese Gärung sozusagen einfach weniger wird. Witzigerweise wird auch das Gluten weniger, es verschwindet nicht ganz, deswegen ist es bei Zöliakie immer noch ein No-Go. Aber trotzdem ist es relevant und interessant und es gibt eben auch Antinährstoffe generell in Weizen oder eben auch Schwesterkörnern, wie zum Beispiel Dinkel ja auch eine Weizenart ist, sozusagen eine Unterart oder eben auch andere Arten. Und dann kann man das teilweise etwas besser vertragen, wenn man eben eher sensitivitätslastig ja unterwegs ist, so zum Beispiel wie ich, wo ich sage, ich kann jetzt auch nicht alles reinhauen, was so geht, aber eben keine Zöliakie habe. Und da komme ich jetzt auf den Punkt, Zöliakie ist ja dann doch so, okay, das ich habe diese Erkrankung, jetzt möchte ich aber trotzdem mich gesund ernähren. Du hast ja sicherlich auch dann direkt gedacht, ja, also als Mutter, ich möchte natürlich, dass mein Sohn noch gesund ist. Und jetzt kennen wir natürlich diese Ersatzprodukte im Bereich von glutenfrei, wo ja auch wir oft sagen, da musst du drauf schauen, da sind oft ja Sachen drin, die eventuell nicht so toll sind. Wie machst du das? Backst du selber oder wie bist du dann ja darauf gekommen zu sagen, okay, und das ist jetzt gesund und das ist auch toll, das sind jetzt nicht auch nur Auszugsmehle, wie zum Beispiel Mais, Reis. Man isst ja dann auch gerne mal sehr viel Reis und Reis haben wir wieder das Arsenproblem. Ja, da würde ich mir jetzt auf jeden Fall freuen, wenn du uns da so eine Art und Weise gesund glutenfrei essen, ja, einen praktischen Ansatz gibst.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn lustigerweise hört man auch oft, glutenfrei sich zu ernähren ist gar nicht gesund für die Menschen, die keine Zöliakie haben oder Glutensensitivität. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das ist falsch. Wenn wir uns gesund ernähren, glutenfrei, dann ist das natürlich auch für normal gesunden Menschen gesund. Weil das ist wie vegan. Vegan ist nicht gesund oder ungesund. Du kannst nur Sojapudding essen und Spaghetti mit Tomatensauce und das ist eben nicht das gesunde Vegan.
Absolut. Verpauschalisierungen, das funktioniert natürlich nicht, auf jeden Fall.
Genau, also vorerst, es ist auch für Familienmitglieder gesund, sich glutenfrei zu ernähren. Und wie du schon angesprochen hast, viele greifen dann erstmal auch zu Ersatzprodukten. Fertigprodukten. Und Fertigprodukte sind eben nicht für jeden Tag gemacht. Ja. Das ist nicht gesund, egal ob jetzt glutenhaltig oder glutenfrei, jeden Tag. Wenn man das bewusst isst und feiert, dann ist da überhaupt nichts zu sagen. Aber wie sieht eine gesunde Ernährung aus? Vollwertig, abwechslungsreich, also viel Gemüse und Obst, so unterschiedlich wie möglich für das Mikrobiom. Und bei den Mehlen gibt es auch Vollkornmehle glutenfrei. Wir haben Hirse, wir haben Teff, wir haben Buchweizen. Es gibt so viel vollwertige glutenfreie Mehle, wo man selber backen kann. Und das mache ich tatsächlich. Seitdem wir glutenfrei leben, backe ich auch selber. Und das ist so spannend, eben so die eigene Realität. Bei mir war immer so die größte Sorge, unser Sohn wird später keine Brezel mehr essen können und nicht zum Bäcker gehen. Ja, unser Sohn versteht das Konzept vom Bäcker überhaupt nicht. Der hat die Nachbarn gesehen und ich habe gesagt, oh, die gelaufen jetzt sicherlich zum Bäcker am Frühstück, also frühmorgens. Und dann sagt er aber, Mama, können die nicht selber backen? Und das war so ein schönes Beispiel dafür. Meine Sorge, dass er traurig sein wird, dass er nicht zum Bäcker kann, war absolut nicht notwendig, weil er hat seine eigene Realität. Und da kommt es gar nicht drin vor. Und ja, das fand ich einfach nur beruhigend.
Was man auch dazu sagen kann, dass es ja auch in diesem Sinne ein glücklicher Fall ist, dass es ja auch etwas trendy ist und dementsprechend in Großstädten tolle glutenfreie Bäckereien mittlerweile auch sind. Man kann auch, wenn man nicht in der Stadt wohnt, das online bestellen. Wir haben auch zum Beispiel Freundinnen, zwei, die haben das Label echt jetzt gegründet und das kann ich wirklich empfehlen. Die machen glutenfreies Brot und die machen übrigens auch glutenfreie Brezeln. Also wenn man mal keine Zeit hat, dann kann man da auch bestellen. Und natürlich auch Brotmischungen. Das sind auch nicht die einzigen. Es gibt auch in Berlin, ich glaube, Era heißen die, verlinke ich euch gerne auch nochmal, machen auch glutenfreie Sachen, glutenfreie Sauerteigbrote, auch schön vollwertig in diesem Bereich. Also Gott sei Dank ist der Markt hier etwas größer geworden und man muss auch, da bist du natürlich das beste Vorbild, dass man das selber macht, aber manchmal reicht die Zeit nicht oder man hat einfach anderes zu tun, dann kann man hier auch nochmal fündig werden. Ich möchte ein bisschen in die Praxis nochmal reingehen, was die Küche angeht. Sagen wir mal, dein Kind, du selbst hast die Diagnose bekommen, Zöliakie. Was muss man jetzt in der Küche ändern? Gar nichts oder gibt es doch einige Themen?
Also am besten ist, sich mal einen Plan zu machen, wie man die Küche gerne organisieren möchte, bevor man gleich in Aktionismus verfällt. Oben immer die glutenfreien Sachen, am besten luftdicht verschlossen, damit eben nichts runterkrümeln kann. Also zum Beispiel glutenhaltiges. Wir haben das damals gemacht. Ich war hochschwanger mit unserem zweiten Sohn und ich habe nicht alles an einem Tag geschafft. Und das muss auch keiner. Einfach sich eine Schublade vornehmen, ausräumen, die Etiketten überprüfen, was ist glutenfrei, was ist nicht. Und auch die Frage, möchte ich ein glutenfreier Haushalt sein, komplett oder ein Mischhaushalt? Beides ist da legitim und nicht schlechter oder besser. Man muss schauen, was passt zu mir als Familie. Wir sind ein rein glutenfreier Haushalt, weil es für mich persönlich entspannter ist beim Kochen, dass ich mich nicht fragen muss, oh, habe ich jetzt den Kochlöffel doch in die andere Soße gepackt? Aber beides ist in Ordnung. Und da erstmal überprüfen die Lebensmittel und dann die Holzwaren. Denn Holz nimmt das Gluten auf, das ist ja so schwammartig, so kann man sich das vorstellen. Und da sollte man tatsächlich die Holzutensilien, Kochlöffel, Holzbretter und Co. austauschen oder auf Kunststoff oder Edelstahl, Glas wechseln. Dann gibt's noch die Elektrogeräte. Ein Toaster zum Beispiel, da kann man, wenn man Mischhaushalt hat, zwei anschaffen und entsprechend markieren oder Toastbags benutzen, Waffeleisen, die man nicht richtig reinigen kann. Also es geht darum, kann ich etwas richtig reinigen oder nicht? Ich empfehle einen frischen Toaster und auch ein neues Handrührgerät. Aber beim Thermomix zum Beispiel, den kann man super auseinandernehmen, den kann man auch perfekt reinigen.
Auf jeden Fall eine Ansage, generell auch mal da in der Küche drauf zu achten. Es sind gar nicht so viele Geräte, wie ich dachte. Ich dachte erst, man muss jetzt irgendwie im Falle des Falles auch irgendwie beim Ofen irgendwie drauf schauen. Aber wie du schon sagst, kommt wahrscheinlich auch definitiv drauf an, wie man auch reagiert, wie stark ist das und so weiter und so fort. Und wie man wahrscheinlich auch reingeht, ja, also ganz am Anfang. Oder hast du das alles innerhalb von einer Woche gemacht oder hast du gesagt, okay, jetzt Step by Step?
Einmal, um kurz zum Backofen zurückzukommen. Also man braucht keinen neuen Backofen, denn wir backen ja nicht mit, also trocken. Das ist ja, sind ja alles feuchte Teige, sprich, wir haben da nicht das Problem, dass da Mehl rumwirbelt. Man kann weiterhin den Backofen nutzen, einfach einmal feucht auswischen und dann ist das wieder sicher. Nein, am Anfang weiß man ja gar nicht die ganzen Informationen. Das war das, was mich am Anfang so stark mitgenommen hat. Ich weiß noch, wir haben die Diagnose bekommen. Und ich habe auf YouTube eine Reportage gesehen von einer Familie, die eben auch einen Sohn hat mit Zöliakie. Ich habe danach so stark geweint. Es war noch schlimmer als davor, weil ich hatte das Gefühl, die grenzen ihr eigenes Kind aus und es wurde so negativ dargestellt, Zöliakie. Und da entstand für mich so der Wunsch, nein, es muss auch anders gehen. Es muss auch leichter gehen, es muss positiv gehen und transparent. Weil es gibt so viele Informationen im Internet und man weiß nicht, was ist jetzt richtig, was ist falsch. Und ich habe mir diesen roten Faden gewünscht, jemand, der einen an die Hand nimmt und sagt, hey, es wird alles gut, wir schaffen das. Du musst jetzt einfach nur hier drauf aufpassen, hier steckt Gluten drin, das kannst du sicher nutzen und. Und deswegen, nein, man schafft das nicht an einem Tag, auch nicht in einer Woche. Man wächst da rein, aber das ist okay. Es wird mit Zeit von Zeit immer leichter.
Du hast gesagt, deine erste Quelle war YouTube, auch spannend. Was würdest du Menschen mit dieser Diagnose jetzt raten, diese Informationen als erstes zu holen? Vielleicht nicht YouTube, wie es bei dir war, sondern gibt es Communities, gibt es spannende Bücher? Was würdest du sagen, okay, das sind jetzt die ersten drei Steps?
Die ersten drei Steps, also erstmal keine Panik bekommen, alles wird gut und sich Zeit lassen. Zeit ist ganz wichtig. Man muss am Anfang nicht alles gleich wissen, wie man die Zutatenliste liest, wie man den Urlaub plant. Und dann, wo hole ich mir die Informationen? Also es gibt einmal die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft, die da ganz viel Informationen hat. Was viele auch nicht wissen, es gibt Zöliakie-Richtlinien in Deutschland, die man sich anschauen kann. Darüber habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Natürlich mein Buch, klar. Da stehen einmal auch die ganzen Fakten drin und auch noch familientaugliche Rezepte. Also da die DZG auf jeden Fall kann ich empfehlen und sich die Leitlinien anschauen, also die S2K-Zöliakie-Richtlinien, dass man sich die anschaut.
Gibt es andere Influencer oder Autoren, die du empfehlen kannst, wo du sagst, okay, dann ist man schon mal in der Community, dass man gesammelten Input bekommt?
Wichtig ist immer, dass man sich den Content anschaut, der einen gut tut und wo man sich wohlfühlt. Ja. Da gibt es ganz viele. Also natürlich auch auf meinem Instagram oder YouTube-Account It's Gluten Free Baby. Aber es gibt auch den Zöliakie-Austausch. Es gibt noch ganz viele andere tolle Accounts wie Glutenfreier Alltag von der Kalina, Glutenfreie Schwester von Theresa und. Also da gibt es wirklich eine ganz, ganz große Community. Und das ist auch das Besondere, wenn man mal zum Beispiel auf so ein Event geht, auf ein glutenfreies, wie in Scheidegg der Weihnachtsmarkt, ein reiner glutenfreier Weihnachtsmarkt. Oh, wow. Ja, und man ist einfach eine Community. Man steht da nicht einfach nur an, man kommt ins Gespräch. Man unterstützt sich gegenseitig. Man ist füreinander da, weil wir alle im gleichen Boot sitzen und wissen, wie schwierig es manchmal ist. Hm. Gerade für Kinder, wenn sie auf einem Kindergeburtstag eingeladen sind und nicht den Geburtstagskuchen mitessen können. Als Einzigster. Oder auf einer Hochzeit, dass man da die Hochzeitstorte nicht essen kann. Also es gibt ganz, ja, man fühlt sich einfach sofort verbunden und das ist so schön. Und dann nimmt man auch mal im Kauf, dass man 2 Stunden für einen Döner ansteht.
Ja, ich bin übrigens definitiv der Überzeugung, dass Anstehen seit Covid definitiv auch einen anderen Vibe bekommen hat. Auch eine Art von Social Kontakt finden, auf jeden Fall. Mir fällt das auch in Großstädten auf, dass teilweise die Leute gerne anstehen an einem Sonntag. Ob das für einen Kaffee ist oder Zimtschnecke, wie auch immer, ist ja auch egal. Aber tatsächlich ist es ein bisschen zu einer sozialen Aktivität geworden. Ganz spannend. Du hast vorhin gesagt, Geburtstagskuchen, Hochzeitskuchen. Was macht ihr in solchen Situationen?
Spreche ich mit den Eltern alleine das Thema an. Wichtig finde ich alleine, weil selbst Erwachsene sagen manchmal Sachen, wo man sich denkt, das hast du jetzt nicht gesagt. Zum Beispiel einmal war mein Sohn dabei und hat eine Mutter gemeint, ach, dann kannst du ja gar nicht vom Kuchen essen, das ist schade, der ist so lecker. Und du denkst dir so, nein, jetzt im Ernst. Also alleine die Eltern abfangen und eben sagen, dass das Kind kein Gluten verträgt. Und da kommt es drauf an, wie stark ist man befreundet mit denen, möchte man die abholen und es ihnen genauer erklären oder oberflächlich. Und dann bringen wir meistens unseren Kuchen selber mit. Oder ich frage, ob ich den Kuchen für den Geburtstag einfach backen kann oder die Muffins. Dann haben alle das Gleiche und dann gibt es überhaupt nicht das Problem. Also wir hatten tatsächlich schon jede Situation. Einmal gute Freunde haben alles glutenfrei gemacht. Einmal wurde überhaupt nichts glutenfrei gemacht und ich habe meinem Sohn alles mitgegeben. Dafür habe ich auch ein super tolles, schnelles Rezept, wo man in der Brotdose, also in der Edelstahlbrotdose im Airfryer, einen schnellen Kuchen backen kann, nach dem Geschmack vom Kind.
Sehr gut.
Ist auch im Kochbuch drin übrigens. Und den dann auch schön dekorieren mit Streusel und so, das, was eben Kinder cool finden, mit Gummibärchen, je nach Alter natürlich. Und dann ist das auch ein Highlight. Und ganz wichtig ist auch immer, ich sage zu meinem Sohn, wenn du was siehst, was du gerne probieren möchtest, ob das jetzt am Kindergeburtstag ist, oder eine Buffet-Situation, die es ja auch gerne öfters mal im Kindergarten und Schulen gibt, dann merkt ihr das und wir backen das zu Hause glutenfrei nach. Weil dann haben wir einmal Quality Time gemeinsam und ich zeige ihm auch, hey, es ist alles glutenfrei auch möglich.
Das ist cool.
Und ich würde sagen, durch die Zöliakie habe ich mit meinem Sohn auch eine extrem enge Bindung. Weil was dürfen die Kinder schon frühzeitig lernen? Selbstbewusst aufzutreten und für sich selbst einzustehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, aber ich habe diese Sachen erst viel, viel später gelernt und nicht mit 2, 3, 4, 5 oder so, sondern erst viel, viel später. Und ich finde es so schön, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Kinder da zu begleiten und zu unterstützen, dass sie selbstbewusst durchs Leben gehen können und sich automatisch dazugehörig fühlen, ob sie jetzt vom gleichen Kuchen essen können oder nicht. Und das ist eine wundervolle Aufgabe.
Ich glaube, die nächste Frage passt auch ganz gut rein. Wie schafft man es nicht ständig, Angst vorm Essen zu haben? Du hast jetzt diesen selbstbewussten Auftritt, den hast du jetzt so souverän rübergebracht. Der ist am Anfang natürlich nicht so.
Ja.
Also wie ist der Weg dorthin?
Einmal immer auch transparent zum Kind sein, dass man auch zeigt, oh, jetzt fühle ich mich unwohl oder das weiß ich nicht. Weil so sieht das Kind auch, hey, das ändert sich ja auch. Von der Unsicherheit wurde Sicherheit. Jetzt zum Beispiel im Restaurant nachfragen. Und wie schafft man es, dass man keine Angst mehr hat? Da ist erstmal die Frage, vor was habe ich genau Angst? Also auch bei meinen Einzelcoachings kommt oft so raus, schlussendlich war es gar nicht die Zöliakie, sondern irgendeine andere Geschichte, die einen getriggert hat und dass man deswegen Angst hatte. Also wenn man jetzt zum Beispiel Angst hat, ins Restaurant zu gehen, dann kann man üben, bei Restaurants anzurufen und zu fragen, ob sie glutenfrei anbieten und wie sicher das ist. Dann hat man da mal das Training zum Aussprechen überhaupt und dann recherchieren. Okay, im Internet gibt es da ein Lokal, was zum Beispiel in der Zölli-Gemeinde wahnsinnig gehypt wird, weil es da wirklich sicher ist. Waren da schon welche? Gibt es eine Zölli-Gruppe in meiner Nähe? Da kann man auch auf Facebook gucken oder eben durch die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft. Die haben da auch immer wieder Veranstaltungen in der eigenen Gegend und dass man sich da Feedback holt und somit die Angst auflöst. Weil aus der Komfortzone zu gehen, das ist definitiv unangenehm. Aber das Schöne ist, das ist wie ein Muskel. Umso öfters man das trainiert, umso entspannter wird man. Und auf einmal sitzt man im Restaurant, hat das Ganze abgeklärt und gefragt und nicht mal darüber nachgedacht, weil es so selbstverständlich ist. Und das ist ja auch was für andere Lebensbereiche. Und deswegen sehe ich das auch so positiv bei den Kindern. Ja, es tut weh. Weil als Kind, also als Mutter möchtest du natürlich nicht, dass dein Kind in diese Situation kommt. Aber für andere Situationen sehe ich bei meinem Sohn, er ist da so selbstbewusst und selbstsicher, weil er das von Anfang an gelernt hat.
Ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören, dass ihr da so wahnsinnig positiv damit umgeht. Und auch, dass der Anfang auch ein bisschen entspannter sein kann, weil ich glaube, davor haben viele auch nochmal etwas Bedenken. Was ich dich auch noch fragen wollte, ist, was du dir vielleicht wünschst, denn vielleicht hören ja auch andere zu, die eventuell nicht von der Zöliakie betroffen sind, die vielleicht über Freunde oder im Bekanntenkreis oder vielleicht auch niemanden haben, aber sagen, mich interessiert das Thema trotzdem. Was wünschst du dir gesellschaftlich im Umgang mit dieser Autoimmunerkrankung Zöliakie?
Ich wünsche mir, dass es mehr anerkannt wird, dass man bei öffentlichen Einrichtungen, gerade Kindergarten und Schule, oder auch in Krankenhäusern, dass es ganz selbstverständlich ist, dass man auch glutenfreies Essen bekommt. Mein Sohn hat noch nie in Kita, Kindergarten oder Schule glutenfreies Essen bekommen. Also ja, der Caterer, es hat nie geklappt. Und das wünsche ich mir, dass es nicht so ein Sonderstatus auch wird. So, ah, schau mal, jetzt muss er sich wichtig machen mit seiner Allergie. Sondern, ah ja, Zöliakie, klar, Autoimmunerkrankung, wir haben die und die Möglichkeit. Dass man da einfach offen ins Gespräch geht, ohne
verurteilen, ja.
Ja, genau, verurteilt zu werden, dass man da eben jetzt ein Sonderling sein möchte, sondern es ist eine Autoimmunkrankheit, es ist kein Trend. Wir möchten einfach nur die gleichen Möglichkeiten haben.
Ja, das ist definitiv, glaube ich, eine sehr wichtige Aussage. Das ist eine Krankheit und kein Trend. Ja, und dementsprechend sollte es natürlich auch behandelt werden. Und eben auch mit kleinsten Glutenspuren oder auch Restaurants, die sich damit beschäftigen sollten. Ich habe da auch schon einige Fälle gehabt mit, das passt schon. Ging auch in Richtung von Nüssen. Also da sind wir auch von Allergien, die ja wirklich in eine schwierige Richtung gehen. Ja. Da wir selber auch Catering ja machen seit mehreren Jahren, nur noch jetzt mittlerweile nur noch dezidiert, aber trotzdem ist das was wir immer sehr ernst nehmen, weil wir eben wissen, dass das eben einfach blöd ist für diese Person, wenn da am Ende irgendwas ist. Ja, es ist nicht schön und dementsprechend achtet auch in eurem Umkreis drauf, dass ihr da einsteht für Freunde, Familie und auch vielleicht für fremde Personen, wenn ihr da eine Position im Restaurant bekleidet. Ja, das ist ein bisschen auch zu sagen, das ist wichtig, dieses Thema. Und ich glaube, in den letzten Jahren hat sich einiges schon verändert. Was würdest du sagen, ist auf jeden Fall positiv mittlerweile?
Es ist positiv, dass man mittlerweile eigentlich überall was Glutenfreies bekommt. Also gerade wenn man in der Stadt ist und man denkt so, oh, ich habe gar nichts mitgenommen, keine Snacks oder sonst was, dann geht man in den nächsten DM oder Rossmann, Edeka und man findet was. Und das ist wirklich, das ist beruhigend, dass man nicht immer so Angst hat, jetzt kriege ich gar nichts. Bei uns in Deutschland ist das wirklich schon der Fall, dass man im Supermarkt immer was bekommt. Wenn es dann auch Joghurt und Reiswaffeln sind. Aber es gibt eine Möglichkeit und das finde ich sehr schön. Und es gibt immer mehr Lokale, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Und das ist sehr schön. Also ich habe das Gefühl, dass es immer mehr wächst. Weil meine größte Angst war ja, wenn mein Sohn um die Häuser ziehen wird, ist er der Einzige, der eben nicht zum Dönerladen kann. Siehe da, in Freiburg hat ein Dönerladen aufgemacht. Mhm. Und das ist wieder so, ja, der Beweis, die Ängste sind nicht unbedingt die Realität.
Ja.
Vieles wird davon überhaupt nicht eintreffen, worüber wir uns so viel Sorgen machen.
Das
stimmt. Und das finde ich schön. Also ich habe da große Hoffnung, denn es gibt auch eine Petition zu dem Thema glutenfreie Ernährung in Kita, Kindergarten und Schulen. Ich hoffe, dass sich da auch auf politischer Ebene was tun wird.
Du hast vorhin Supermarkt angesprochen, Joghurt und Reiswaffeln. Gibt es jetzt so ein paar Lebensmittel? Das ändert sich auch immer wieder, deswegen würde ich es jetzt einigermaßen generell halten. Aber es ist trotzdem, glaube ich, interessant, weil es ja die ein oder anderen gibt, wo man vielleicht überhaupt nicht auf die Idee gekommen wäre, dass da jetzt verstecktes Gluten drin ist. Also hast du da vielleicht ein paar Lebensmittel im Supermarkt, wo du sagst, oh, da war ich selbst überrascht?
Definitiv. Tiefkühlgemüse. Warum auch immer. Rahmspinat. Auch Mayonnaise, also gerade bei so Sportfesten achte ich immer besonders auf die Mayonnaise, auch Pommesgewürze, dass da nichts drin ist. Und jegliche Fertigprodukte, da kann wirklich in Schokolade was drin sein, in Gummibärchen, gerade diese sauren Zungen, die Kids ja so feiern, da ist meistens Weizenmehl drin.
Und wie siehst du das? Du drehst die Packung um, eine kleine Zeile oder du recherchierst es. Wie kommst du auf diese Information?
Also generell heißt das immer Zutatenliste lesen. Denn es kann sich auch was verändern. Also selbst wenn man jetzt ein Produkt hat, wo man weiß, die Zutatenliste ist eigentlich safe. Es kann zwei Lieferanten für einen Hersteller geben. Darum jedes Mal lesen und da schauen. Es kann unterschiedlich ausschauen, ob da jetzt Gerstenmalzextrakt draufsteht oder Weizenmehl oder Weizenstärke. Jedes Mal lesen und dann ist man auf jeden Fall sicher. Und keine Sorge, es wird einfacher. Also das ist so eine der Superpowern, wenn man glutenfrei lebt. Man liest die Zutatenliste in 3 Sekunden und weiß, ob es sicher ist oder nicht.
Gibt es auch Produkte, wo es mal passieren kann? Ich bin mir fast sicher, dass es wahrscheinlich in Deutschland nicht so der Fall ist, weil wir doch relativ strenge Regularien haben. Aber vielleicht im asiatischen Bereich zum Beispiel oder auch Amerika, das weiß ich jetzt gar nicht, aber du hast vielleicht die Erfahrung ja schon gemacht, dass es Produkte gibt, wo es nicht draufsteht, aber trotzdem Spuren enthalten sein können, wo du sagst, oh, das ist jetzt doof.
Also wir haben ja den Alimentarius-Kodex für Europa. Mhm. Und da ist ja klar geregelt, dass, wenn Gluten enthalten ist, dass es auch auf der Zutatenliste stehen muss, also gerade die 14 Allergene. Also in Europa kann ich mir das nicht vorstellen, außer wir haben jetzt diese offene Ware.
Ja.
Da liegt es immer an dem, der es verkauft, dass er das auch richtig ausweist. Mhm. In anderen Ländern kann ich dir jetzt gar nicht sagen, wie es ist. Das wird spannend, weil wir fliegen nach Bali. Mhm. Und da werde ich dann mal da schauen, wie es da so sein wird. Da kann ich auf jeden Fall mehr berichten.
Sehr gut, dann folgen wir dir auf jeden Fall auf Instagram und du wirst uns da updaten drüber. Bin ich sehr gespannt. Ja, ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende. Wenn ihr noch welche Fragen habt, irgendwelche Ideen, die euch noch kommen oder sagt, oh, das brennt mir jetzt noch, es liegt mir noch auf der Seele, dann schreibt uns gerne oder schreibt Aurelie selbst. Jetzt habt ihr ja einen Instagram-Account, alles nochmal in den Shownotes natürlich. Ich glaube, wir haben das Thema Zöliakie in der Praxis sehr gut beleuchtet. Wen es nochmal intensiver interessiert, hast du auch tolle Stellen genannt, wo man sagt, da kann ich mich nochmal intensiv einlesen, was da denn auch alles im Darm passiert oder auch nicht in diesem Sinne. Das ist nämlich auch ganz spannend. Aber vor allem das, dass es entspannt sein kann, sein muss und sein wird, finde ich super wichtig. Denn ich habe schon viele Geschichten gehört, die auch mit Kindern zu tun haben. Und ich finde, da müssen wir nochmal als Gesellschaft auch besonders drauf schauen, dass das eben ganz anders und auch intensiv positiv beleuchtet wird und damit umgegangen wird. Deswegen danke ich dir jetzt für deine Zeit, für deine Expertise und hoffe, wir sehen uns mal in live und in Farbe oder sprechen nochmal zu einem anderen Thema oder kochen mal bei uns in der Küche.
Sehr gerne, das wäre mega.
Mach's gut.
Danke dir, Feli.